Grundsätzlich kann man sagen, mehr Sport, bessere Haltung, längeres Leben. Gibt jetzt Studien, die sagen, Sport schaltet Krebsgene an und aus. Ganz relevant für die heutige Zeit. Jeder zweite wird Krebs bekommen. Jeder zweite Krebsfall ist durch Lifestyle verhinderbar. Okay.
Also Alkohol, Drogen.
Genau.
Schlechte Ernährung auch.
Schlechte Ernährung, ein gesunder Schlaf, da sind wir wieder bei den Säulen. Auch Demenz weiß man, guter Schlaf verhindert es. Da gibt es Prozesse, die können nur im Schlaf gemacht werden, im ganzen Körper teilweise. Wenn das nicht da ist, dann ist schon mal eine der Säulen weg. Das so die Basics sind, das hört man überall, aber ich sage es jetzt nochmal, ein gesunder Schlaf, eine halbwegs solide Ernährung, die muss nicht perfekt sein. Heutzutage kommen wir meiner Meinung nach nicht mehr um Nahrungsergänzungsmittel drumherum. Einfach erhöhter Verbrauch. Wir sind mehr unter Anspannung als die Menschen vor 40 Jahren. Alles wird globaler, digitaler. Anforderungen steigen. Wenn man Sport macht, verbraucht man mehr. Und Bewegung ist ganz wichtig.
Herzlich willkommen zu Finance Data People. Mein Name ist Sascha Hagen-Müller und in dieser Episode spreche ich mit Lukas Naumann. Nun fragen sich viele, was macht ein Osteopath im Radial-Podcast-Studio? Nun, in unserer schnelllebigen und oft von viel Druck geprägten Finanzwelt sollte man sich immer wieder mal Gedanken über die eigene Gesundheit machen. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Lukas. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. Lukas, ganz herzlich willkommen bei Radiale München.
Danke für die Einladung. Schönes Büro, ich habe es ja schon gesagt gerade. Auch
vielen, vielen Dank. Ja. Ich habe gerne mit Komplimenten überschüttet.
Ja.
Das ist lieb von dir, vielen Dank.
Das ist schön.
Ich freue mich jetzt auf einen spannenden Ausflug in die körperliche Gesundheit tatsächlich, weil die gerade in unserer Branche, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und ja, starten wir, würde ich sagen, direkt mal rein.
Gerne.
Du bist Osteopath mit eigener Praxis in München.
Genau.
Aber losgegangen ist es mal mit Maschinenbau tatsächlich.
Tatsächlich, ja. Ich bin in Mathe in der 12. durchgefallen mit einer 6. Dann war ich drauf das Jahr der Beste und dachte, jetzt kann ich die Welt erobern. Und dann dachte ich, probiere es mit Maschinenbau. Aber ich habe schnell gemerkt, dass es nicht so meins ist.
Mhm. Ja.
Aber was gut ist für heute jetzt, ich habe viel aus Statik mitgenommen, was man bei den Patienten auch noch anwenden kann jetzt, ja.
Okay. Und wie kam dann der Schwenk vom von sowas zur Osteopathie?
Physiotherapie war immer interessant für mich, aber da sind die Gehälter relativ schlecht, heute auch noch ein bisschen. Und von meinem besten Freund, der Vater war Osteopath oder ist Osteopath, hat im Profisport gearbeitet. Von dem habe ich ganz viel mitgenommen und der hat mich dann relativ schnell fit gemacht, wo der Orthopäde nicht weiter wusste. Und dann war ich einfach gefixt und habe es 4 Jahre in München studiert.
Ah, du hast es dann studiert?
Ja,
Osteopathie.
Hab noch ein Jahr in Hamburg dran gehängt für Spezialisierung Sport. Mhm. Das kommt auch den Leuten, die nicht so viel Sport machen, zugute, weil da geht es ja um Millionen und die Leute müssen fit sein und deswegen, da kann man ganz viel auch für Nichtsportler mitnehmen.
Mhm. Genau. Okay. Ja. Und dann kam es direkt zur Praxisgründung oder warst du nur angestellt?
Ich wollte mich anstellen lassen, aber das Spannende ist, München ist so überlaufen an Osteopathen. Deswegen bin ich auch super happy, dass es bei mir so gut läuft. Ich habe damals keine Anstellung gefunden und ich wollte eh nur ein paar Stunden für die Sicherheit und dann hätte ich mich anstellen lassen, 10 Stunden oder so. Und dann bin ich relativ schnell selbstständig geworden und lief wie am Schnürchen und ja.
Und immer schon in der Nähe vom Marienplatz in München, oder?
Ich war erst in der Maxvorstadt, also ein paar Kilometer weiter draußen und dann ziemlich schnell Innenstadt.
Genau. Ja. Sehr schön. Wie waren so die ersten Monate nach der Gründung? Ich meine, Gründung ist immer hart wahrscheinlich mit vielen Up and Downs, aber
sehr. Man muss alles erstmal rausfinden, von Buchhaltung bis Rechnungsschreibung. Da wirst du im Studium nicht vorbereitet, da bist du nur ein guter Therapeut, aber da gehört ja so viel mehr dazu von Marketing, Webseite und das Budget ist nicht da, dass du dir gleich eine Agentur oder so zulegst. Deswegen, es war schon interessant, aber ja, hat sich gut entwickelt.
Okay, sehr schön.
Genau.
Die Gründung war dann wann? In welches Jahr?
Das muss vor 4 Jahren, das war dann 2021.
2021 gegründet,
genau.
Mitten in Covid.
Mitten in Covid. Ich bin froh, dass wir nicht zumachen mussten, weil viele Sachen waren ja nicht relevant genug. Aber ich habe dann mit Maske gearbeitet, was auch erschwerend ist, weil es ja auch so eine Sympathiefrage, ne? Man sieht sich nicht richtig. Mhm. Und ja, es war dann auch spannend, wenn man einen Patienten mal ohne Maske gesehen hat, na, weil da hättest du nie gedacht, dass die Person so aussah. War es mal positiv, also überrascht dann auch, ja.
Genau. Du hast ja ein paar Dinge auch anders gemacht, so zu deinen Fähigkeiten kommen wir jetzt gleich noch, aber so auch Instagram-Marketing, Google-Ads und so, war das von Anfang an im Gange oder was hast du dir da gedacht?
Ja, spannend, weil wir jetzt gerade bei Corona waren. Ich wollte meine Masterarbeit, meine Bachelorarbeit an Patienten machen und es ging dann wegen Corona nicht, durfte man keinen Patientenkontakt haben. Und dann habe ich über Social Media und Osteopathie geschrieben und ich war einer der Ersten. Und es hat so super funktioniert. Also die ersten Patienten kamen tatsächlich über Social Media. Ich habe dann Gewinnspiele gemacht und dann ist einfach die Reichweite gut gegangen. Ja, und das hat mir wahrscheinlich am Anfang das Leben gerettet, weil dadurch einfach viele Leute aufmerksam geworden sind und auch viel Zustrom kam über Instagram.
Mhm, das heißt, genau. Du hast dann Reels abgedreht, wo du dein Wissen geteilt hast oder wie kann man sich
genau, vorstellen? Reels, Fotos. Ich hatte damals, glaube ich, eine 98-jährige Patientin. Das war eins der meist gelikedesten. Da saß ich mit ihr auf dem Pflegebett. Das kam gut an und war auch eine super nette, sympathische Patientin. Und irgendwann habe ich gemerkt, da muss man ein bisschen mehr machen. Dann gab es Online-Plattformen, Doktolib, Yameda und Google Ads. Und ja, genau. Das sind eigentlich ganz gute Hebel gewesen damals. Es verändert sich jetzt auch, aber das war gut zum Start. Ja.
Mhm. Ja. Jetzt bin ich ja auch bei dir, kann ich genau, guten Gewissens sagen. Und ich bin ja deswegen bei dir, weil du das ja auch viel ganzheitlicher betrachtest, das ganze Thema. Also wir kommen später auch noch auf Ernährung zu sprechen, auf Sport allgemein, wo manche, sage ich mal, Bewegungs-WWchen auch herkommen.
Genau.
Ich weiß auch nur bei mir, ich bin ja quasi mit Beschwerden im unteren Rücken damals gekommen und dann hast du mir gesagt, das liegt wahrscheinlich an deiner Hüfte. Also
genau.
Quasi da, wo man eigentlich als letztes dran denkt und zu heben. Und du hast ja auch relativ früh schon Fälle behandelt, wo viele auch nicht weiter kamen. Was waren das für Fälle und wie kam es dazu, dass du da so eine krasse Kompetenz aufgebaut hast in so kurzer Zeit?
Also ich hatte mega Glück, das, was ich vorhin angesprochen hatte, ich hatte super gute Lehrer, zum Beispiel von meinem besten Freund, der Vater, der hatte deutschen Basketballmeister über Jahre betreut, also da kam ganz viel her. Dann in Hamburg gab es zum Beispiel den Mannschaftsarzt der U21-Nationalmannschaft und Bundesliga-Ärzte. Ich habe das so aufgesaugt, ich fand das so faszinierend und die haben ja so die Basis gelegt und dadurch wusste ich einfach schon, oder ich war ein bisschen selbstsicherer als vielleicht der ein oder andere, der frisch von der Uni kam, weil ich wusste, was wirklich funktioniert. Mhm. Und es zieht sich bis heute durch. Das, was ich da gelernt habe, ist wirklich unglaublich. Und zu mir kommen zum Beispiel sehr viele Leute mit Rückenschmerzen, viel Sitzen, wenig Bewegung. Wir hatten es schon, ja, auch Ernährung ist ein Riesenthema. Ich kann sagen, man kann fast behaupten, 90% meiner Rückenschmerzpatienten, die zu mir kommen, die haben nicht ein Problem am Rücken, sondern tatsächlich im Bauchraum. Und das zieht sich durch die Bank bei verschiedenen Problemen und das ist extrem spannend und ich glaube, darüber habe ich einen Riesenhebel und ich glaube, die Patienten kommen auch gezielt, weil wenn es nicht über die klassische Spritze geht, dann ist es ja meistens nicht der Rücken oder Physiotherapie und dann landen die bei mir und dann bin ich immer super happy, wenn es vorangeht, wenn ich das bei den Patienten sehe.
Also wirklich auch die Ursachenbehandlung und solche Geschichten?
Die Ursachenbehandlung, ein paar Tipps für zu Hause mitgehen. Geben. Es gibt Leute, die machen ihre Übungen nicht. Früher war ich immer beleidigt und dachte mir, ja, du musst schon auf mich hören. Heute sage ich als Spaß, ja, du schaffst mehr osteopathische Arbeitsplätze. Der kommt dann halt öfter, ist mir auch recht. Ja. Aber besser ist natürlich, wenn man mitmacht. Da gibt es einfach ein paar Sachen.
Ja. Bei mir ist ja auch so, dass ich im Schnitt einmal im Monat einfach zu dir komme, ob es mir gut geht oder nicht so gut geht.
Genau.
Wie gesagt, ich mache ja viel Sport, bewege mich viel, ernähre mich auch einigermaßen gesund, aber es gibt ja auch prophylaktisch, glaube ich, einen Mehrwert. Ne?
Genau. Das ist ein Riesenthema. Jeder, der Lust hat, gerne, weil da kann man so viel rausholen. Die meisten Patienten denken immer, der Schmerz kam über die Nacht, die föhnen sich die Haare oder so. Und dabei ist es ein Prozess. Also die Spannung im Gewebe baut sich über Monate, wenn nicht sogar Jahre auf. Und dann macht man einmal eine falsche Bewegung und der Körper kann es einfach nicht mehr kompensieren. Und dann gibt es einen Hexenschuss oder extremen Nackenschmerz. Ja. Und deswegen, man kann präventiv so viel rausholen. Ich finde das ganz spannend. In der Fußball-Bundesliga nach jedem Spiel oder Training wird tatsächlich eine Liste abgearbeitet an Strukturen, ob es denn alles noch so steht, wie es sein soll und nicht irgendwo zu viel Spannung ist, weil dann kann man auch Verletzungen präventiv verhindern und so ist das natürlich auch im Alltag für den normalen Patienten.
Mhm, verstanden. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch viele Patienten, die zu viel sitzen, sich zu wenig bewegen. Also wahrscheinlich bilden sich ja auch Muster, oder? An Symptomen, die du so jeden Tag siehst.
So ist es. Ähnlich wie wir zwei beide. Wir sitzen, also ich sitze so ein bisschen nach vorne gerade. Meine Schultern kommen mehr vorne. Man muss sich mal erinnern, wieder aufzurichten. Ja. Dadurch haben wir einfach schon so eine Neigung, Tendenz nach vorne. Dann haben wir vielleicht weniger Platz im Schultergelenk. haben wir mehr Reibung, das führt zur Entzündung, dann gibt es Schmerzen oder auch in der Halswirbelsäule. Kopf wiegt 4 Kilo, man sagt, wenn man so nach vorne sich runterbückt oder so ins Handy guckt, können es bis zu 30 Kilo werden. Das muss halt alles der Nackenmuskel stützen und dadurch kommen die Verspannungen einfach.
Dann sagt man, man hat schlecht geschlafen.
Man hat schlecht geschlafen, ne? Oder das meine Lieblingssache ist, Kopfkissen können Kopfkissen helfen. Da gibt es Kopfkissen, die kosten dann 200-300 Euro, muss man ehrlich sein, bringt gar nichts. Früher haben die Leute auch ohne Kopfkissen. Den Kampf gegen die Schmerzen gewinnt man am Tag und nicht in der Nacht. Ja, also das heißt, ordentlich hinsetzen, Brust rausstrecken, Schultern nach hinten ab und zu, muss nicht immer so sein. Man darf auch mal lümmeln, weil wenn man so da sitzt, dann füllt sich auch die Bandscheibe leichter mit Wasser. Deswegen ist auch der Schlaf so wichtig. Das passiert meistens nur im Schlaf. Aber halt auch mal ein Magnesium nehmen. Ah, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Du siehst schon, ich bin im Modus. Ja.
Atmung ist ja auch ein Riesenthema, glaube ich. Das hast du mir schon ein paar Mal gesagt. Na, genau. Wenn du quasi nicht in den Bauch atmest, entspannt, dann verengt sich das Zwerchfell. Das Zwerchfell zieht wieder am Rücken. Und
genau.
Sozusagen. Also es hängt dann am Ende alles so, Stress setzt sie in der Hüfte gern mal ab. Ne?
Genau. Und Atmung ist super wichtig. Es ist ja auch so, dass viele haben es vielleicht schon mal gehört, Nervus vagus kommt aus dem Schädel hinten raus, läuft einmal durch, ja, beim Herz vorbei, durch das Zwerchfell ist der Entspannungsnerv. Und wenn der zum Beispiel komprimiert wird in der Halswirbelsäule oder auch im Zwerchfell, weil wir nicht ordentlich atmen, dann verkrampft es und dann wird dieser Nerv getriggert. Und dann gibt es einfach Erregungszustände im Nervensystem, die sich auch als Stress äußern können, obwohl man vielleicht eigentlich gar nicht so angespannt gerade ist. Mhm. Ja. Mhm.
Ja, ich finde es ein wahnsinnig faszinierendes Feld. Das müssen wir gleich noch ein bisschen
ausholen.
Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen das deutsche Gesundheitssystem, wo du ja sagst, dass das tatsächlich nur das absolute Minimum liefert und dann tatsächlich selber ran muss. Wie sieht das konkret aus, aus deiner Sicht?
Also ich war mal ganz schockiert. Man sagt, das erste Blutbild soll man erst mit 35 machen. Das fand ich Wahnsinn. Und ich habe so viele junge Frauen, die sagen, sie sind müde und der Hausarzt ist, also es ist ganz wichtig zum Beispiel, der Hausarzt macht ein Blutbild und dann nennt sich das großes Blutbild, dabei sind das aber wirklich nur die Minimalanforderungen. Mhm. Wenn da wirklich was stark aus der Reihe trifft, ist es wirklich schlecht, weil dann muss schon irgendwas Gravierendes sein. Mhm. Wir haben da meistens keine Ansätze für irgendwelche Präventivsachen. Das heißt, Erkrankungen ist ja ein Prozess, das sieht man da nicht wirklich. Und wenn da wirklich eine Veränderung ist, ist es meistens schon wirklich negativ und man muss dringend aktiv werden. Da ist man dann bei mir wahrscheinlich auch falsch. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, dass man einfach präventiv was macht. Ja.
In Sachen, also Blutbild früher machen, vielleicht auch mal die Standardwerte hinterfragen.
Unbedingt.
Ansonsten, wenn man allgemein gesund sein will, was ist noch hilfreich, dass man das deutsche Gesundheitssystem vielleicht nicht in Anspruch nimmt?
Ja.
Ist es viel Ernährung, ist es Sport? Wie würdest du, also was ist da so ein
so die Basics?
So die Basics einfach, die ich jetzt auch als vielbeschäftigter Mensch machen kann, dass ich quasi nicht der Allgemeinheit zur Last falle im Realfall.
So die Basics sind, das hört man überall, aber ich sage es jetzt nochmal, ein gesunder Schlaf, eine halbwegs solide Ernährung, die muss nicht perfekt sein. Mhm. Heutzutage kommen wir meiner Meinung nach nicht mehr um Nahrungsergänzungsmittel drumherum, einfach erhöhter Verbrauch. Wir sind mehr unter Anspannung als die Menschen vor 40 Jahren. Alles wird globaler, digitaler. Mhm. Anforderungen steigen. Wenn man Sport macht, verbraucht man mehr. Und Bewegung ist ganz wichtig.
Mhm.
Ja. Verstanden. Und wenn man tiefer gehen möchte, also das ist wie bei einer Zahnreinigung. Die macht man ja auch alle 6-12 Monate. Wirklich mal zum Osteopathen gehen, wenn man gesund ist. Es kann sein, dass es irgendwelche Sachen gibt, die man in 5 Jahren dann als heftigen Schmerz wahrnimmt, die sich aber über die Monate, Jahre wirklich anstauen. Und wenn man da ein paar Kleinigkeiten korrigiert, kann man schon viel machen. Und auch gerne mal selber Geld in die Hand nehmen, wenn es die Kasse nicht übernimmt, Vitamin D und so weiter, alles mal anschauen lassen.
Mhm. Gehen wir auch gleich noch ein bisschen tiefer rein.
Ja.
Wie ist denn das jetzt bei so Verletzungen im Profisport zum Beispiel, das finde ich faszinierend. Die gefühlt brechen die sich alles und dann sind sie nach 4 Wochen wieder fit.
Ja.
Und ein normaler Mensch, der hat irgendwie sich nachts verlegen und braucht dann irgendwie 4 Monate, bis er wieder geradeaus laufen kann. Was wird da gemacht, dass das so schnell geht bei den Profis?
Da geht es ja auch oft um Verletzungen, die dann einfach schneller heilen. Und das liegt zum Beispiel, also nochmal so was Grundsätzliches, Das Problem, also Zweiklassenmedizin, einmal gesetzlich und privat versichert. Gesetzlich ist es ja so, meistens kriegt der Patient zu wenig Aufmerksamkeit und man weiß eigentlich allein schon aus Placebo-Gründen, wie wichtig das ist, dass der Arzt mal zuhört und sich Zeit nimmt. Ich glaube, es gibt Studien, die sagen, der Arzt hat im Durchschnitt 7 Minuten Zeit und für die ältere Patientin, die 1000 Vorerkrankungen hat, gibt es halt dann 10 Minuten und für den Jungen wie uns gibt es normal 3 Minuten. Das Problem bei den Privatversicherten ist oft, dass zu viel gemacht wird. Also lieber mal ein MRT mehr oder irgendwie eine Spritze Hyaluron, wo auch die Studienlage eigentlich relativ schlecht ist für Knieschmerzen zum Beispiel. Und das beim Profisport ist es am Ende des Tages, muss zum Beispiel der Spieler wieder auf dem Feld stehen. Und da ist es egal, weil wir haben es gesagt, wir haben zu wenig Ressourcen für die gesetzlich Versicherten und die Privaten. Da ist es eigentlich umso besser, wenn du 10-mal da bist und nicht 3-mal. Und im Profisport, da muss der Spieler fit sein und da geht es um Ergebnisse und nicht Wirtschaftlichkeit. Ja, das, wir operieren zu viel, da sagen wir später bestimmt auch nochmal was. Das heißt, da ist wirklich on point. Da wird Ernährung getrackt. Wenn man verletzt ist, muss man mehr Eiweiß zu sich nehmen, wissen viele nicht, dann muss Kollagenbildung angeregt werden mit Vitamin C. Also es gibt da so viele Stellschrauben und natürlich auch spezielle Übungen, die dann kontrolliert werden. Das kriegt ein normaler Patient, wenn er es sich nicht selber leisten möchte, nicht. Und das sind einfach ganz viele Rahmenfaktoren, die solche Leute bekommen aus verschiedensten Fachrichtungen, die zu dem Ergebnis führen, dass die Leute schnell fit sind, ja.
Okay, aber zeigt dann auch, was der Körper eigentlich imstande ist zu leisten, wenn du es halt richtig machst,
ne? So ist es, ja. Und das Problem, was wir auch noch haben in vielen Arztpraxen, also wir haben das Wissen, aber bis das mal beim Arzt ist, dann muss der wieder eine Fortbildung machen, die haben wenig Zeit. Wir könnten vielleicht heute schon viel mehr machen, aber liegen vielleicht teilweise 5 bis 10 Jahre im Wissensstand zurück. Das beste Beispiel, früher hat man diese Halskrausen mitbekommen, sieht man ganz oft, sehe ich tatsächlich manchmal auch in der Praxis bei Leuten mit Nackenschmerzen. Heute weiß man, das ist das Schlechteste, was man machen kann. Der Nacken muss bewegt werden. Wenn das einschläft, ist eine Katastrophe. Muskel muss bewegt werden, auch wenn es schmerzhaft ist, aktiviert werden, sonst baut er sich ab. Und lauter so Themen werden teilweise noch falsch gemacht. Mhm.
Verstanden. Ja. Thema MRT hast du jetzt auch gerade angesprochen. Ja. Ganz so für Diagnostik.
Genau.
Es gibt ja auch immer mehr auch, ich würde sagen, wirtschaftlich geprägte Angebote in dem Bereich, auch wo viele Investoren dahinter stecken, also wo es dann Ketten gibt, die dann so MRTs anbieten. Ich muss sagen, ich meine, wenn man dann finanziell die Möglichkeit hat, sowas vielleicht auch mal zu tun, dann überlegt man sich vielleicht auch die Diagnose oder die Vorsorge mit jetzt Mitte 30, wie bei mir, vielleicht auch mal über so ein MRT zu machen, weil man dann denkt, da sieht man dann direkt alles und dann ist einmal alles abgehandelt.
Ja.
Du hast dann ein bisschen eine andere Meinung, soweit ich das...
So ist es. Aus meiner Sicht können MRTs sogar gefährlich sein. Bei den meisten Patienten ist es ja so, die haben Schmerzen und möchten dann mal checken lassen oder der Arzt, wenn er nicht weiterkommt, ob da was ist. Und es gibt eine extrem spannende Studie, da hat man mehrere hunderte gesunde Leute ins MRT gepackt und geguckt, was kommt denn bei denen so raus. Und dann hat man gesehen, bei Leuten, die um die 30 Jahre alt sind, jeder Dritte hat schon einen Bandscheibenvorfall, merkt es aber gar nicht. Ja? Und jetzt wird es problematisch, wenn du 50 bist, ist es fast jeder Zweite, wo man Bandscheibenvorfall findet und das spüren die Patienten aber gar nicht. Und das große Problem, was wir dann haben oder was ich immer wieder in der Praxis sehe, ganz oft kommen Patienten zum Beispiel mit Rückenschmerzen, aber es passt gar nicht zu dem MRT-Befund. Das heißt, die kriegen dann das mitgeteilt vom Arzt und leider sind die Ärzte auch oft so drauf, dass die ungefiltert weitergeben, was sie da sehen.
Also die sagen dann, du hast quasi einen Bandscheibenvorfall.
Du hast einen Bandscheibenvorfall, eine Arthrose, sie haben Degeneration 4 oder wie auch immer und der Patient kann damit ja gar nichts anfangen und da ist das große Problem, das macht psychologisch extrem was mit dem Patienten und ganz oft ist es bei uns in der Praxis auch so, das was man auf dem Bild sieht, passt gar nicht zum Schmerz und die große Gefahr besteht einfach darin, dass der Patient ängstlich wird, er bewegt sich nicht mehr so viel, kriegt eine Schonhaltung, geht nicht mehr zum Sport und hat einfach diese Diagnose im Kopf und da muss man ganz viel oder müssen wir immer wieder Arbeit dran leisten. Ein Bandscheibenvorfall ist erstmal total harmlos. Die meisten gehen in 6 Wochen wieder zurück. Und wie gesagt, die meisten merken es gar nicht.
Ein Bandscheibenvorfall ist total harmlos?
Total harmlos, ja. Okay. Es gibt die Fälle, da hast du, wenn es im unteren Bereich von der Wirbelsäule ist, wirklich akute Sachen. Zum Beispiel, du kannst deinen Harn nicht mehr halten oder du spürst dein Bein nicht mehr, kannst es nicht mehr bewegen, Reflexe sind erloschen. Da sage ich auch sofort MRT machen und schnell operieren. Wenn der Nerv 6 Stunden komprimiert wird, kann er absterben, ist Gefahr. Die meisten Patienten haben es aber so eher leichtes Kribbeln und dann ist auch die Frage, kommt das von einem Bandscheibenvorfall, der auf den Nerv drückt und das auslöst, oder ist es eine Muskelpartie, die quasi das Gleiche bloß künstlich erzeugt, also der Muskel drückt auf den Nerv, das sehen wir auch ganz häufig. Mhm. Und deswegen, wenn es erstmal nicht so schlimm ist von den Beschwerden, erstmal kein MRT machen, gucken, ob man es konservativ hinkriegt, und in den meisten Fällen klappt es. Um diese psychologische Komponente, also gibt der Placebo, das Positive, das Negative, ist dann der Nocebo, dass man das einfach ein bisschen fernhält von den Patienten.
Der Nocebo.
Der Nocebo.
Begriff kannte ich gar nicht. Okay.
Ich habe noch ein ganz spannendes Beispiel aus dem Profisport. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Es gab mal einen Basketballer, der hat sich die Schulter ruiniert und es kam ein Nagel rein. Und er musste, das war einer der Besten in der NBA, der musste schnell wieder fit werden. Der hatte das Problem, es wurde nicht besser. Es wurde kontrolliert, es hat alles perfekt gesessen. Die Physiotherapie hat den besten Job gemacht. Ich weiß nicht, ob er auch einen Osteopathen hatte. Aber es war alles perfekt, es ging über Monate. Und irgendwann sind sie drauf gekommen, jetzt schicken wir den mal zur Psychologin. Und der soll mal aufzeigen, wie er selber seine Schulter sieht. Und dann hat er sein Schultergelenk gezeichnet und einen riesen Nagel reingezeichnet. Der wurde kurz vorher operiert. Und dann hat man eben ihm erklärt, wie klein eigentlich der Nagel ist. Und der ist gar nicht so schlimm. Und bei ihm war es einfach der Nocebo-Effekt. Er dachte, er hatte einen 5 cm Nagel drin im Schultergelenk, dabei waren es 1-2 cm und das war gar nicht so, wie er dachte. Und als er das realisiert hat, ist er zur alten Form wieder zurückgekommen. Mhm.
Aber wenn jetzt zum Beispiel im MRT so ein Bandscheibenvorfall
diagnostiziert
wird, der gar keiner ist, dann ist das ja eigentlich eine Falschdiagnose. Also auf welcher Basis leiten die das ab aus dem MRT?
Also da müssen wir... Nicht, dass ich es falsch erklärt habe oder falsch rüberkommt. Wenn ein Bandscheibenvorfall zu sehen ist, dann ist es schon wirklich keiner. Die Gefahr ist bloß, dass viele Orthopäden oder Radiologen haben wenig Zeit. Die geben das dem Patienten einfach so mit, ungefiltert, und sagen vielleicht manchmal auch noch ihre persönliche Meinung.
Verstehe.
Also und es klingt sehr negativ.
Es ist definitorisch ein Bandscheibenvorfall, aber die Frage ist es jetzt ein 20% Bandscheibenvorfall oder ist es ein 100% Bandscheibenvorfall?
Und ist auch die Frage, passt das, was wir im MRT sehen, zum Schmerzbild, und das korreliert auch nicht immer.
Mhm.
Ja, ich habe auch schon Profisportler gehabt, da hieß es, weil viele Orthopäden sich nicht so gut auskennen, hieß es, nie wieder Leistungssport, und die Dame spielt heute in der 2. Bundesliga weiter ihren Sport. Und ich war, glaube ich, der Erste, der ihr damals gesagt hat, du mach mal langsam, ist kein Problem. Ich war da damals so selbstbewusst, weil ich frisch von diesem Osteopathie-Ausbildung kam aus Hamburg und ich da auch solche Fälle schon besprochen hatte. Die Leute kriegt man meistens wieder hin. Bloß es gibt halt diese alten klassischen Ärzte, da hieß es einfach keinen Sport mehr machen, schonen, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, ist oft der falsche Weg.
Mhm, verstanden. Genau. Jetzt hilft aber Sport nicht immer bei Schmerzen, sagen dann die Ärzte.
Aha.
Ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen.
Ja. Ne?
Also ich bin zum Beispiel, auch wenn ich krank bin, mache ich definitiv keinen Sport.
Ja, das ist gut.
Gibt es da auch so Grundregeln, wo Sport vielleicht doch hilft und wo Sport dann nicht hilft?
Ja. Also was ich oft erlebe, Patient ist irgendwie aufgeschmissen, kommt frisch zu mir und sagt, der Arzt hat gesagt, ich bilde mir alles nur ein im schlimmsten Fall, oder sagt, ich habe nichts, ich soll doch mich ein bisschen mehr bewegen und Sport machen. Und das große Problem, was wir haben, wenn wir zum Beispiel eine Fehlstellung vom Gelenk haben, dann sieht man ja nicht auf der Bildgebung und der Orthopäd findet dann auch nichts. Das große Problem ist, die Leute müssen tatsächlich Sport machen, dass sie ein bisschen Stabilität in den Körper reinkriegen und vielleicht diese Fehlstellung wieder zurückrückt und das alles ein bisschen stabiler gestützt ist. Die große Krux ist aber, wenn diese Fehlstellung da ist, ist es nicht immer sinnvoll, dann in der Position, wenn die Schulter viel zu weit vorne ist, Sport zu machen, weil dann wird es eher schlimmer. Mhm. Erstmal osteopathisch zum Beispiel vorbehandeln, dann merkt der Patient auch wieder, hey, ich habe mehr Range of Motion, also mehr Beweglichkeit, es geht besser, und dann geht man auch mit einem besseren Gefühl in den Sport rein. Und deswegen, ich schicke meine Leute immer zum Sport oder gebe Übungen mit, weil ohne funktioniert es auch langfristig nicht,
muss man sagen. Verstanden. Jetzt ist es ja so, dass sich der Deutsche viel zu wenig bewegt.
Ja.
Und sich dann wundert, dass man vielleicht ein paar Kilos zulegt und dass man vielleicht, körperlich ein paar Schmerzen hat und so weiter. Jetzt wird ja nicht jeder, sage ich mal, von heute auf morgen irgendwie einen Triathlet oder ein Bodybuilder, der jetzt 6-mal die Woche irgendwie 1,5 Stunden trainiert.
Ja.
Wie kann man es denn einfach ganz realistisch so in seinen Alltag einbauen? Also was kann ich denn prophylaktisch jetzt vielleicht ohne einen Osteopathen, ohne dass ich jetzt meinen ganzen Alltag über den Haufen werf, einfach so im Alltag machen?
Ja. Viele, was ich immer sehe, machen den Fehler, man dehnt sich und hofft, es wird besser. Manche machen dann auch nur ein paar Kräftigungen. Oft ist es die Kombi, also ein bisschen aufdehnen und kräftigen, das hilft sehr gut. Mhm. Über die Basics haben wir vorhin schon gesprochen, das ist auch ganz wichtig. Das schafft das Grundgerüst. Es gibt Studien, jemand, der schlecht schläft, hat auch viel mehr chronische Schmerzen. Das ist einfach, weil der Körper sich nicht reagieren kann und das System dann eh in Alarmzustand ist. Und ist, ich fand das so cool, ich hatte mal mit dir, mit einem Arzt gesprochen, der sagt, wenn er sich einen Kaffee rauslässt, die 10 Sekunden, wo das durchläuft, macht er einfach hier Kniebeuge. Ja, so einfache, blöde Dinge. In München geh nicht auf die, na, wie heißt das denn, wo man hochfährt?
Die Rolltreppe.
Die Rolltreppe, ja, genau. Geh einfach die Treppen und nimm nicht vielleicht nur eine Stufe, nimm 2, 3, dann hast du auch schon mal eine Aktivität. Hm. Ja, lauter so Kleinigkeiten einbauen. Und dann muss man, also am besten ist es natürlich, du blockst ja ein Zeitfenster. Die WHO empfiehlt zum Beispiel 2,5 Stunden pro Woche intensiven Sport. Das ist das Beste. Wenn du es nicht magst, mach 10 oder 5 Minuten. Oft ist es ja die Einstiegshürde. Mach 5 Minuten daheim, Kniebeuge, Liegestütze, hol dir ein Theraband, bisschen rudern, dann ist schon mal viel abgedeckt.
Mhm. Ja. Und einfach vielleicht auch den ein oder anderen Schritt mal laufen, nehme ich an. Ne? Also natürliche laufen. Bewegung
genau.
im Körper.
Was viele nicht wissen, wenn jemand Nackenschmerzen hat, Laufen ist super, weil wir haben eine Rotation in der Brustwirbelsäule.
Also normales Gehen.
Ach so,
wir reden jetzt ja, gar nicht vom Joggen gut. oder so.
Genau, ein paar Schritte laufen. Mhm. 10.000 Schritte ist eine Marketinglüge. Das klingt schön rund. Es reichen schon 7.500.
Okay.
Ja, 7.500
Bin ich beruhigt.
genau. Viele kommen ja da nicht hin.
Aber meistens dazwischen. Und wenn ich keine 10 schaffe, dann bin ich immer enttäuscht.
Ja.
Aber
gut, du bist ja eh gut dabei. Also du bist ja eh sportlich. Ne? Aber für die meisten reichen 7.500 Schritte.
Am Tag.
Am Tag,
ja. Das sind so, ja, 3, 4 Kilometer wahrscheinlich.
Ja, 5, 6, je nachdem, wo du bist. Ja, ich denke, mit 5 sind viele schon gut dabei.
Also vielleicht meine U-Bahn-Station weniger nehmen,
so 10 Minuten
früher losfahren.
Früher aussteigen und einfach mal laufen, ja.
Mhm. Ja, das sind wirklich die einfachen Dinge, ne?
Genau.
Jetzt ist, glaube ich, also Basics verstanden, Osteopathie kann auch helfen. Mhm. Jetzt vermute ich aber auch, dass es wahrscheinlich bei den Osteopathen auch massive Qualitätsunterschiede gibt.
Ja.
Und da verstehe ich jetzt auch, dass du mit Sicherheit nicht gegen deine Kolleginnen und Kollegen bashen willst. Aber was sind denn so die typischen Themen, wo du sagst, da hinkt die Qualität auch beim Osteopathen oft?
Genau, also Osteopathie ist, wenn man das machen möchte, erstmal eine private Ausbildung. Also privates Studium habe ich dann gemacht, das zahlt man komplett selber. Das gibt es gar nicht staatlich. Und da gibt es extreme, also ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, wir haben viele Bewerbungen von Osteopathen. Ich kenne jetzt eine Schule in München, da würde ich keine Leute mehr einstellen, höchstwahrscheinlich, weil ich hatte viele da. Entschuldige. Ich hatte viele da und da, die haben das ganz anders gelernt als wir und da stehe ich nicht dahinter. Und
die genau? Oder was ist da der Unterschied?
Also ich bin ein Fan davon, wenn ein Patient da ist, dann fasst man den an und der darf das auch mal spüren. Es gibt Osteopathen, die lernen das so, ich traue mich es gar nicht auszusprechen, aber die fassen den Patient fast gar nicht an. Manche haben auch 10 Zentimeter Abstand mit ihrer Hand und arbeiten dann energetisch mit dem Patienten. Und während der Ausbildung läuft man auch bei verschiedenen Osteopathen mit. Ich habe das auch gesehen und da zeichnet sich ein klares Bild ab. Gute, funktionierende Praxen, hands-on, arbeiten mit dem Patient und das sind dann oft Einzelpraxen. Und das macht es auch für den Patienten so schwierig, weil ich würde jetzt nicht zu jedem x-beliebigen Osteopathen gehen. Die einen arbeiten so und die anderen so. Und dann muss man als Patient, es gibt bestimmt auch Patienten, sonst gäbe es die Leute nicht, die sind super happy mit so einer Energiearbeit, aber für mich ist das nichts und bin überzeugt für Leute, die strukturelle Probleme haben, also wirklich Verspannungen, Fehlstellungen, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle als Beispiel ist das nichts.
Also muss es auch mal knacken, krassen und
es darf auch mal knacken, wenn der Patient es möchte.
Mhm. Ja. Warum knackt es eigentlich?
Das ist eigentlich nur Luft im Gelenk, die dann entweicht durch diese schnelle Bewegung. Mhm. Also es ist auch ein Irrglaube, dass wirklich Knochen sich verschieben können. Ich habe vorhin auch das so gesagt, wenn das Gelenk falsch steht, muss man aufpassen, aber das ist metaphorisch, so kann man sich es einfach besser vorstellen.
Ja. Okay, also da kommt Luft ins Gelenk und wie kommt die da rein?
Ja, es bildet sich Luft im Gelenk, gibt es verschiedene Theorien und die Wissenschaft weiß es nicht.
Du weißt es nicht.
Ja, das gibt es verschiedene Modelle und ich bin mir selber nicht sicher. Man kann es nicht erklären. Und es gibt ja die Chiropraktiker, die knacken nur. Es gibt dafür keine Evidenz. Also das heißt, man kann das nicht messen, dass das wirklich hilft. Ich bin trotzdem manchmal ein Fan, weil allein das, wenn der Patient das hört, dann läuft der schon ganz anders raus. Ja, ist oft so eine psychologische Komponente auch. Mhm. Ja.
Ich habe jetzt letztens mal was gelesen, wo ich dann auch direkt ein paar Bekannten aus der Branche mitgeteilt habe, dass der menschliche Körper ab 30, 35 irgendwie pro Jahr 1% der Muskelmasse abbaut.
Ja.
Ist das richtig oder hast du da Einblick?
Ob es 1% ist, bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich weiß, ab 50 wird es wirklich, muss man was tun, weil sonst, ich habe auch irgendwas, alle 10 Jahre 10%, ab 50 die abbauen. Man muss was machen. Die Gefahr ist, wenn man älter wird, einmal die Knochendichte nimmt ab, die Muskeln werden weniger und wenn dann ältere Leute auf die Hüfte stürzen, dann gibt es oft diese Brüche, dann liegen die 3-4 Wochen im Krankenhaus, können sich gar nicht bewegen, kriegen Lungenentzündungen und nehmen rapide ab und dann geht es wirklich sehr schnell.
Weil ich denke mir das oft, ich meine, du siehst ja dann viele ältere Leute auch, die irgendwie gebückt laufen mit dem Gehwagen und so weiter und dann siehst du manche, die sind topfit. Genau. Also kann man da die Hypothese wagen, dass die aufrecht laufen und irgendwie die Treppe hochkommen, dass die auch irgendwie was für ihre Muskeln gemacht haben oder ist das auch ein genetisches Thema?
Genetik spielt immer mit rein und bei der Haltung weiß man auch, dass, ich finde es immer spannend, wenn ein Patient reinkommt und ich den reinbete. Wie steht der auf? Wie steht der da? Ja, also auch ganz viel Psyche. Also ich glaube auch Leuten, denen es besser geht, also von der Psyche, die sich wohlfühlen, die laufen an sich schon gerade. Aber es ist natürlich keine Garantie, dass dann durch irgendwie dem Rücken besser geht. Grundsätzlich kann man sagen, mehr Sport, bessere Haltung, längeres Leben. Gibt jetzt Studien, die sagen, Sport schaltet Krebsgene an und aus. Mhm. Ganz relevant für die heutige Zeit. Jeder Zweite wird Krebs bekommen. Ich glaube, wenn wir älter werden, wird sich das noch erhöhen. Jeder zweite Krebsfall ist durch Lifestyle verhinderbar. Okay. Also
Alkohol, Drogen.
Genau.
Schlechte Ernährung auch.
Schlechte Ernährung. Früher gab es so Sachen wie Asbest, die mit reinspielen. Das ist ja heute alles weniger relevant. Ein gesunder Schlaf, da sind wir wieder bei den Säulen. Auch Demenz weiß man, guter Schlaf verhindert es. Da gibt es Prozesse, die können nur im Schlaf gemacht werden, im ganzen Körper teilweise. Mhm. Wenn das nicht da ist, dann ist schon mal eine der Säulen weg.
Mhm. Wo ich mir oft auch so ein bisschen schwer tue, ist so das Thema, jetzt gibt es ja den VO2-Max-Wert zum Beispiel. Das ist ja so der Indikator, wie viel Sauerstoff du, glaube ich, aufnehmen kannst im Körper.
Und verwerten kannst.
Genau. Ja. Und der steigt jetzt ja eher, wenn ich quasi in der Zone 4, 5 trainiere, also mit relativ hohem, kannst du auch gleich alles korrigieren. Ihr gebt mir mal das wieder, wie ich es kenne. In der Zone 4-5 trainiere, über, sage ich mal, was weiß ich, 2 Stunden vielleicht in der Woche, also 160er Frequenz, 150 aufwärts, sage ich jetzt mal wirklich intensiv. Und da komme ich jetzt zum Beispiel im Krafttraining nie hin. Aber Krafttraining wiederum ist ja so, oder selten hin. Ja. Und Krafttraining ist aber wiederum so wichtig für Muskelaufbau. Was ist denn so aus deiner Sicht das Richtige bei quasi harten Krafttraining versus Cardio im klassischen Sinne?
Es ist ganz spannend, das ist noch gar nicht so lange her. Heute weiß man, dass Ausdauertraining, also Laufen gehen zum Beispiel, und Krafttraining, beides, ja, gleichwertig ist schwierig zu sagen, aber es sollte beides da sein. Früher hat man gesagt, gelaufen und Herz-Kreislauf, alles perfekt. Wir hatten es auch gerade schon, das Krafttraining, nur durchs Laufen baust du ja keine Muskeln auf. Das wird später auch ganz relevant. Deswegen sind beide Komponenten ganz wichtig. Nichts ersetzt das andere. Und am besten ist es mal langsame Läufe, wo man sich fast schon unterhalten kann. Das sind eher die gesünderen Läufe fürs Herz, aber es ist nie verkehrt, auch mal schneller Intervalle mit einzubauen, weil das eine ganz andere Form der Ausdauer ist.
Mhm. Okay. Ja. Dann, also was ich zum Beispiel mache, ich mache 4-mal die Woche Krafttraining, so 70 Minuten.
Ja.
Und dann mache ich 2-mal relativ hartes Training noch auf der Rolle daheim oder auf dem Rennrad.
Das ist
Ist das Ja. Sollte ich dann eher zweimal zum Beispiel langsam Fahrrad fahren, wäre das besser? Oder lieber hart? Oder einmal weniger Krafttraining und einmal mehr Cardio? Also gibt es wahrscheinlich jetzt auch, Hauptsache man macht was, aber, aber wie ist so die, wie wäre jetzt so die Ideal?
Man macht vieles richtig, indem man Sport macht. Da muss ich, also in so einer speziellen Frage muss ich ehrlich passen, weil das ist nicht mein tägliches To-Do. Was ich empfehlen kann, oder es gilt für alle Leute draußen, jemand, der das so präzise wissen möchte, das kann man fast gar nicht pauschal sagen, da muss man sich eine Maske aufsetzen lassen, die misst alles aus, dann nimmt man am Ohrläppchen Blut ab und dann wird der Laktatspiegel gemessen. Und nur dann kannst du es präzise sagen. Für die meisten, also es ist super, was du machst, weil die meisten machen das nicht oder auch die, die jetzt zuhören. Hauptsache, man macht was. Ja, das ist das Wichtige. Wenn man die letzten 10-20% rausholen möchte, ist das natürlich entscheidend. Aber da braucht man wirklich Kardiologen, Fachleute
dafür. Verstanden. Ja, verstanden. Okay, also wenn man Lust auf Krafttraining hat, dann einfach Krafttraining machen.
Krafttraining.
Wenn man Lust auf Cardio hat, macht Cardio, ist immer besser als
unbedingt.
Ja,
als am besten beides, gell? Aber wenn, es ist schon mal besser, du machst nur ein was. Oder man macht überhaupt was. Wir hatten es gerade, Kniebeuge vor der Kaffeemaschine. Macht was
draus. Ja, läppert sich halt auch, ne? Wenn du 20 Liegestütze am Tag machst, oder 30 mal 365 Tage im Jahr, dann machst du Tausende von Liegestützen und deine Muskeln werden irgendwie angesprochen. Ne? Okay, Thema Ernährung noch so ein bisschen, da hast du ja auch durchaus viel Ahnung. Ich fand es ja auch spannend, dass du damals dann meintest, ich bin da auch ganz offen, so dass diese Hüftanspannung, die ich habe, die wahrscheinlich für die unteren Rückenbeschwerden verantwortlich war,
ja,
dass das auch von Milchprodukten kommen kann, weil sich ein Teil vom Darm zum Beispiel entzündet.
Genau.
Hast du also viele Fälle, wo so Ernährungsthemen quasi diese Probleme körperlich hervorrufen?
Genau. Bei dir war das jetzt ein spezieller Fall. Ich kann es ja kurz sagen, gell? Wir haben bei dir mal für eine Zeit lang die Milch rausgenommen. Und tatsächlich wurde dann im Bereich vom Darm wurde's alles ein bisschen lockerer. Das war das mit der Statik, gell? Man muss sich vorstellen, wenn es vorne zieht, muss der Rücken hinten gegenspannen. Also als wenn man immer eine 10 Kilo Hantelscheibe vor sich rumträgt, der Rücken wird belastet. Und so ist es auch im Bauchraum. Gibt es verschiedene Muskelgruppen, Organe. Wenn die einfach viel Spannung haben, dann kriegst du irgendwann Rückenschmerzen. Es geht noch ein bisschen weiter. Das ist ja auch neurologisch alles mit der Wirbelsäule. Also es kann sich hinten spiegeln. Gehen wir jetzt nicht drauf ein. Da gibt es noch viele andere Sachen, aber mal ganz grob gesagt, die Ernährung ist ganz wichtig für den Darm und wenn es entzündliche Prozesse, die ja bei Schmerzen immer da sind, dann ist es auch ganz wichtig, auf die Ernährung mal zu gucken.
Mhm. Was sind denn so die Basics in der Ernährung, worauf ich achten sollte?
Ja. Nicht zu hochkalorisch, ja. Umso mehr Fettanteil im Körper ist, also beim Mann, ich glaube, man sollte nicht unter 13% gehen, sonst weiß man, das halt Auswirkungen auf den Testosteronspiegel. Wo es dann kritisch wird, kann ich dir gerade nicht nach oben sagen. Also nicht zu viel Fettanteil am Körper, lieber Muskeln haben. Und andere, was hast du jetzt? Sorry, jetzt muss ich nochmal die Frage. Jetzt
war ich im Film. Was so die Basics in der
Ernährung sind. Genau. Im Optimalfall nicht mehr als 25 Gramm Zucker am Tag, kann man sagen. Viele haben das Thema Säfte nicht auf dem Schirm. Ein Saft ist genauso scheiße.
Wie eine Cola.
Wie eine Cola.
Der ach so gesunde Orangensaft am Morgen ist eigentlich, kannst du ja eine Dose Cola trinken. Ne?
So ist es, ja. Außer frisch gepresst, wenn du die Fruchtstücke mit reinwirfst, weil dann haben wir die Ballaststoffe, also diese Faserstoffe, die binden einen Teil von der Fructose und machen es unverdaulich und dann wird es einfach raustransportiert.
Das aber so hohes See und so Zeug, das
genau,
kann
sich in der auch. Tonne. Ja. Genau, ist alles für die Tonne. Zucker haben wir gesagt, man sollte von allem ein bisschen, dieses, früher hat man gesagt, von allen Farben, das ist heute auch so. Gibt viele Mythen. Zitrone, dachte man, hat am meisten Vitamin C. Die Paprika hat viermal mehr Vitamin C, deswegen von allem ein bisschen. Ausreichend Ballaststoffe, ganz wichtig für das Darmmikrobiom.
Also Gemüse
und und Eiweiß, ganz, ganz wichtig. Jetzt nicht nur wegen dem Sport, dass die Muskeln sich regenerieren. Die meisten von uns essen zu wenig Eiweiß. Ja?
Und zu viele kurzkettige Kohlenhydrate wahrscheinlich.
Genau. Alles, was so in Richtung Zucker oder die einfachen Sachen, aber ich glaube, das wissen viele draußen nicht. Die Weizennudeln, dann lieber die Vollkornnudeln. Ja, dann geht es ein bisschen langsamer rein. Wir haben vielleicht noch ein bisschen mehr Ballaststoffe.
Dann nur schnell die 4 Scheiben Brot mittags nur schnell mit reinschieben. Genau. Ne? Das sind auch schnell irgendwie 400 Kalorien ohne irgendwie eigentlich Nährstoffe dahinter.
Genau. Einfach so ein bisschen drauf achten, dass man von allem ein bisschen erwischt, ja.
Also was ich halt echt überlege oder was ich für mich mache, ist, ich esse zum Beispiel nur zweimal am Tag.
Aha.
Also, weil 3 Mahlzeiten ist einfach zu viel, faktisch. Also da wundern sich ja dann Leute auch, warum sie zunehmen. Wenn ich halt 3-mal am Tag esse und mich nicht bewege, dann nehme ich wahrscheinlich 2.500 Kalorien zu mir jetzt als Mann, mindestens mal. Mhm. Wenn ich dann nur nicht drauf achte, dann bin ich eher bei 2.8 vielleicht. Und verbrauchen tue ich aber halt nur irgendwie vielleicht 2 oder 2.2.
Ja.
Und 9.000 Kalorien sind ja, glaube ich, 1 Kilo Körperfett ungefähr. Ist so.
Ja, glaube ich auch. Nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube auch.
Genau, und wenn du dann halt irgendwie 300 Kalorien am Tag im Schnitt zu viel zu dir nimmst, dann nimmst du halt im Monat 1 Kilo zu.
Ist relativ einfach.
Ja. So, deswegen, also ich lasse zum Beispiel eine Mahlzeit weg, weil ich mir denke, für was?
Ja.
Also, und genau, Protein gibt es ja auch so Faustformeln, irgendwie 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht.
Ja, wenn man Sportler ist, sollte man so 2 Gramm erwischen.
Genau.
Der normale Mensch 1 Gramm pro Kilo. Und genau, wenn man sich das ausrechnet, das ist wirklich schwer zu erreichen. Gerade wenn man sagt, man möchte nicht zu viel tierische Produkte. Es wird eine Challenge.
Ja. Und ich glaube halt, wenn man, also ist es bei mir oder in meiner Erfahrung zumindest, wenn ich jetzt wirklich 2 Mahlzeiten am Tag mache, vielleicht 1-2 Eiweißshakes dazu, nur Wasser trinke, also keine Softdrinks und so Schwachsinn.
Sehr gut.
Dann brauche ich eigentlich auf nichts verzichten und kann genießen und habe aber eigentlich nie ein Kalorienthema oder auch ein Nährstoffthema, wenn ich so ein bisschen gucke. Ne? Also so schwierig ist es eigentlich nicht.
Du machst es schon sehr smart, mit 2-mal Essen. Genau, da kommst du halt gar nicht, der Körper ist limitiert. Und auch mit Eiweißshakes im Wahnsinn nicht wichtig, was dich am meisten sättigt, ist Eiweiß. Und dann hast du auch gar nicht mehr so den Bedarf. Also wenn du einen Snickers isst, da könntest du ja 5 essen. Wenn du das als Eiweiß, das kriegt man fast gar nicht runter, wenn das so komprimiert ist.
Ja.
Und deswegen, was man ja auch sagt, ist dieses Fasten, zwischendurch nichts essen. Der Körper erholt sich in der Zeit. 1/4 des Gesamtblutvolumens, was durch das Herz gepumpt wird, wird in den Darm gepumpt, wenn man frisch verdaut. Und deswegen tust du dir auch kognitiven Gefallen, dann bleibt oben mehr übrig an Sauerstoff.
Ja, das ist ja dann, wenn man dann so ins Food-Koma fährt, ist das Blut halt quasi weg. Ne?
Genau.
Okay, also Basics, Protein. Beim Fett sagt man, was sagt man bei Fett so am Tag? Glaubst du 70 Gramm oder
das so? Das kann ich dir gerade auswendig nicht sagen. 70 Gramm ist, glaube ich, jetzt ein bisschen viel. Ich weiß es nicht. Ja. Müssen wir nachschauen.
Ja. Und den Rest dann quasi mit Kohlenhydraten auffüllen.
Genau.
Idealerweise langkettige, ne? Also Reis, Kartoffeln.
Genau, dass es schön langsam ins Blut kommt.
Ja.
Zum Fett noch ganz kurz, da gibt es ja auch wieder gesunde, ungesunde. Lieber das Olivenöl statt den Hackbraten, das Fett daraus. Das ist das Wichtige. Und Omega-3 und so weiter ist ja auch in aller Munde.
Ja.
Da kann man, also da muss man ehrlich sein, das kann man gar nicht über den Konsum machen, könnte man schon, wenn man ausreichend Fisch isst. Das sind riesige Mengen. Fisch ist nicht mehr das gesündeste Lebensmittel, da ist ganz viele Schwermetalle und so weiter drin. Das muss man über die Kapsel machen.
Mhm. Ja, verstanden. Stichwort Kapseln, du hast auch eine eigene Supplements.
So ist es immer.
Ja. Natureverse.
Genau.
Wo ich ja auch immer mal wieder auf dem Online-Shop rumhänge, kann ich ja auch ehrlich sagen. Wie sieht so ein ideales Supplement-Profil aus? Jetzt für jemanden wie mich oder andere in der Branche, die viel arbeiten, die Gas geben, die vielleicht auch nicht immer perfekt schlafen oder dann auch mal einen Sport auslassen müssen.
Mhm.
Welche Supplements ergeben wirklich Sinn und wie sollte ich die einnehmen?
Okay, super gute Frage. Der Goldstandard wäre, du kommst zu mir in die Praxis, wir machen einen Blutwert und gucken, was drin, was so die Basis ist. Ja, und es gibt ja auch Leute, die neigen zu Entzündungen. Also man muss ehrlich sein, individuell ist das Beste, aber es gibt schon so grundlegende Sachen, die jeder nehmen kann, ohne dass man das großartig misst. Beste Beispiel ist Omega-3 hatten wir gerade, das ist über die Ernährung nicht machbar. Noch so ein kleiner Exkurs, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und Gesundheit sagt, 3 Portionen Obst und Gemüse am Tag. Ist die Frage, wer macht das? Ich schaffe das auch nicht. Und da brauchst du eigentlich einen Privatkoch. Das heißt, Nahrungsergänzungsmittel ist sehr, sehr wichtig. Und Vitamin D kann man einfach mal nehmen. Omega-3 hatten wir, Jodmangel. Jeder dritte Deutsche hat einen, ganz wichtig für die Schilddrüse, dass die angeschoben wird. Das liefert uns Energie. Und Magnesium. Ja, haben wir. Mhm. Also sehr in Haferflocken und so. Aber die meisten kommen auch nicht. Also wenn ich ins Blut der Leute gucke, die meisten haben einen Magnesiummangel. Und Magnesium ist einfach super wichtig. Fährt einem vom Stresslevel ein bisschen ruhiger runter und macht einen guten Schlaf. Mhm. Ja, und das ist essentiell. Mhm. Und jetzt wird es interessant. Ich habe ja beide Perspektiven. Einmal Therapeut, damit ging es ja los. Und irgendwann habe ich angefangen, Natureverse zu gründen, weil ich habe dann immer gezielt Supplements von Herstellern empfohlen. Dann haben die Leute in 5 Shops bestellt. Und jetzt bin ich einfach der Überzeugung, ich kann den Leuten das bieten, was wirklich relevant ist. Und das Problem ist, oder die Geschichte kann ich noch kurz erzählen vorab. Ich wurde von der Stadt München relativ schnell kontrolliert, als ich das aufgemacht habe. Und das ist sehr interessant gewesen für mich. Damit habe ich nicht gerechnet. Und das Tolle war, die Dame, die macht das 30 Jahre. Ich war die zweite Person in ihren 30 Jahren, die von dem Thema wirklich Ahnung hatte. Weil man muss so...
Das hat sie mir gesagt,
ja. Mhm. Die meisten Nahrungsergänzungsmittelfirmen sind so gut ausgestattet mit Marketing, die Leute vertrauen und schlucken es einfach. Ich möchte jetzt keinen Hersteller nennen. Mhm. Kurzer Exkurs, Kombipräparate gibt es bei den meisten. Da haben wir einmal das Problem, also die sollte man nicht nehmen. Da gibt es bestimmte Stoffe, die werden, die kombiniert eingenommen werden, die konkurrieren im Darm und werden dann zum Teil nicht resorbiert.
Mhm. Was sind da die Beispiele noch?
Zum Beispiel Vitamin C und Selen oder Eisen und Zink sollte man nicht zusammennehmen, weil dann wird eins nicht richtig aufgenommen. Mhm. Und in den Kombipräparaten hast du halt dieses Problem und ich kläre dann, wenn man meine Leute auf, hey, das lieber nicht nehmen und sag nicht, hey, ihr müsst jetzt bei mir kaufen, sondern entweder geht ihr dorthin oder wir haben auch was Eigenes. Und der zweite Fakt ist, wenn die Kapsel so groß ungefähr ist, du schaffst es nicht, die ausreichend Stoffmenge in die Kapsel reinzupressen. Das heißt, wenn da von A bis Z alles drinnen ist, hat man schon gar keine Chance. Also als Beispiel mal, Vitamin D sind oft 1000 Einheiten drin in der Kapsel, um seinen Spiegel zu halten. Bei den meisten Patienten trifft es zu 4000 Einheiten. Und die meisten haben ja einen Mangel. Das heißt, wenn ich das mache in der Praxis, jetzt bitte nicht nachmachen, erst messen. 8000 Einheiten über 6 Wochen oder so, je nachdem, wo der Blutwert war. Und dann 4000. Und bei den ganzen Kombisachen hast du 500 bis 1000 Einheiten drin. Das gleiche bei Zink. Mit 5 Einheiten Zink musst du nicht, Milligramm Zink musst du nicht anfangen. Bei mir ist zum Beispiel, wir haben es so gemacht, eine Kapsel 25 Milligramm. Es gibt Leute, die brauchen sogar 2 davon. Und wenn du in DM gehst, da gibt es auch Monopräparate. Meistens ist das unterdosiert. Und dann muss man auch ganz klar sagen, meins ist vielleicht doppelt so teuer oder es gibt Hersteller, da ist es doppelt so teuer wie beim DM. Es hat einen Grund, es gibt riesige Qualitätsunterschiede bei den Formen, die quasi die Bioverfügbarkeit geben. Ja, und das sind so Sachen, die sollte man auf dem Schirm haben, wenn man sich da was zulegt.
Verstanden. Ja, das haben wir auch schon immer mal wieder durchgesprochen. Wann nimmt man am besten was und wie viel davon eigentlich?
Genau, du kennst das ja.
Eisen auch nur, wenn man es im Blut feststellt und nicht einfach pauschal.
Ja, ne? Genau.
Ich nehme Selen dann zum Beispiel mal mittags zum Mittagessen, isoliert von allem anderen, viel dann morgens, Magnesium abends.
Perfekt.
Dass sich das so ausisoliert, aber das habe ich auch alles von dir gelernt.
Du setzt es prima um, ja.
Ein Thema noch, Thema Infusionen. Bist du ja auch aktiv.
Ja.
Als ich noch Alkohol getrunken habe, habe ich mich da ab und zu mal aufs Oktoberfest vorbereiten lassen. Gerade so Vitamin-C-Infusionen und so, da gibt es ja auch jetzt diese wie heißen sie, diese Drip-Drip-Sops und diese ganzen Infusionscenter und so. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass mal ein riesen spannender Markt vielleicht für ein paar Investoren werden könnte.
Das stimmt.
Wie, und da ist es ja umstritten, also Infusionen sagt man auch, das ist viel Buhai um nix. Wie siehst du das Thema Infusionen?
Ja, wir machen das in der Praxis, du hast es ja schon gesagt, ich sag mal die Vorteile einer Infusion. Du hast also als Beispiel, du nimmst eine Vitamin-C-Kapsel, da sind 700 Milligramm drin. Und wenn du mehr nehmen würdest, würdest du irgendwann Bauchweh bekommen. Also dann musst du es eh versetzt nehmen. Und dann müssen wir realistisch sein, das, was du einnimmst, das kommt auch nicht zu 100% im Darm an, im Körper, weil einfach über den Darm was verloren geht. Und bei einer Infusion haben wir einfach einen Vorteil, da können wir die 10-fache Menge reinpacken und es geht zu 100% rein. Und das, was der Körper braucht, nimmt er sich und der Rest wird ausgeschieden. Und Das ist einmal der erste Vorteil. Du kannst unfassbare Mengen reinbringen, die du teilweise auch brauchst. Und der zweite ist, du hast den Soforteffekt. Also ein paar Patienten haben Schmerzen. Wenn du jetzt eine Tablette nimmst oder Vitamine dafür, dann dauert das ewig, bis das mal aufgefüllt ist. Und du hast, wenn du die Infusion legst, das in der Minute spüren die Patienten einen Unterschied zum Beispiel. Und es gibt auch bestimmte Patientengruppen, die können über den Darm gar nicht so gut mehr aufnehmen. Also ab dem 50. Lebensjahr, was krass ist, der Darm, wenn der hat so Ausstülpungen, die gehen nach oben und unten und dadurch hast du eine, wenn du den Darm einmal ausbreiten würdest, hättest du ein Fußballfeld, ja. Und umso älter du wirst, umso kleiner werden diese Darmzotten und dann nimmst du weniger auf. Also es gibt Leute, denen muss ich Dinge spritzen, sonst geht das gar nicht, ja. Und die Hauptvorteile, wie gesagt, nochmal Zusammenfassung, es geht schneller, du hast viele Mengen und manche Sachen können einfach nicht so gut aufgenommen werden, gerade wenn es Akutpatienten sind.
Ich habe das einmal in Berlin hatte ich das, da war ich auf Geschäftsreise, war akut krank und dann habe ich mir mittags einfach so eine Vitamin C-Infusion legen lassen. Also wirklich so eine schwere Erkältung einfach und Stunde später, anderthalb Stunden später waren die Symptome
das ist
weitgehend weg.
Ja.
Also das funktioniert auch tatsächlich.
Ja,
das war also kein Placebo, sondern das...
Genau. Also die Studienlage ist da teilweise ein bisschen schwierig. Man muss auch sagen, das hat verschiedene Gründe. Wer hat Interesse an so einer Studie? Ne? Man verdient mit Vitamin C kein Geld. Ich bin davon fest überzeugt und hätte viele, auch wenn ich durch und durch Osteopath bin, ich habe viele Patienten, da gehen wir entweder beide Wege, aber ich habe auch Leute, die kommen zur Osteopathie, weil sie sagen, die sind so müde. Und dann sage ich, ich kann mit den Händen nicht helfen, wenn wir zum Beispiel einen Vitamin B12-Mangel haben. Also muss man dringend ins Blut schauen. Ich weiß, es gibt Kollegen, die behandeln dann die Müdigkeit mit den Händen. Kann man auch machen, aber es hat seine Grenzen, wenn es halt im Blut Defizite gibt. Dann kann der Körper nicht 100% leisten.
Verstehe. Ja, super spannend. Haben wir noch irgendwas vergessen von den Sachen,
wo ich erzählen wollte?
Oder was du noch mitteilen möchtest zu dem typischen Büromenschen?
Zu den typischen Büromenschen. ich glaube, wir haben viel gesagt.
Ja. Also Basics, einfach gucken, dass man sich bewegt, dass man irgendwie Sport macht und wenn es nur 10 Minuten sind, also jede Minute, die man sich bewegt und die man Sport macht, wird sich langfristig irgendwie lohnen. Ich muss ja sagen, es lohnt sich auch kurzfristig psychisch schon.
Ja.
Also wenn ich mein 75 Minuten mir es richtig dreckig gebe auf gut Deutsch und dann irgendwie kalt dusche danach, das ist ja wie wenn du neu geboren bist. Ne?
Das stimmt.
Also nicht zu haben, ich könnte mir das gar nicht mehr vorstellen.
Ich,
ja.
Ich verstehe dich zu 100%, mir geht's auch. Mein Stress ist ja dann doch einiges zu tun in der Praxis und drumherum. Wenn ich nicht laufen gehe ab und zu. Also ich finde das so super.
Ja.
Genau.
Cool. Vielleicht noch mit zu deiner Praxis. Ihr seid jetzt wie viele Leute?
Ich kann es dir gerade nicht genau sagen, weil wir gerade auch jemand gestern neu eingearbeitet haben. Wir sind um die 10 Leute.
Um die 10 Leute.
Ja.
Okay. Soll das so bleiben? Was soll in der Praxis Naumann passieren in den nächsten Monaten, Jahren?
Es darf noch ein bisschen größer werden. Stand jetzt, vielleicht ändere ich meine Meinung. Ich habe schon festgestellt, es ist gar nicht so einfach, umso mehr. Ich spreche dir vielleicht aus der Seele. Du kennst es, das kennt jeder Unternehmer mit Verantwortung. Wenn deine Mitarbeiter Sorgen haben, dann sind es höchstwahrscheinlich auch irgendwann deine Sorgen. Also wenn es um den Job geht oder auch selbst privat, muss man gucken, ob das dann mir noch so Freude macht, wenn ich das 5-fache an Arbeit hätte da drumherum. Aber Stand jetzt, es darf noch ein bisschen größer werden. Und wo ich gerade so ein bisschen dran bin, ist am Überlegen, ob ich nicht, also was ich super cool fände, ich habe manche Patienten, die kommen 4 Stunden aus Deutschland irgendwo hergefahren, weil sie von mir gehört haben. Und dann irgendwie sagen, ich bin jetzt die letzte Chance, ich würde es gerne mal ausprobieren. Das haben wir sogar aus dem Ausland. Also ich hatte jemanden aus Dubai, immer wenn der da war, der wollte kommen, auch aus Russland, auch wenn da jetzt die Connections gerade nicht mehr so gut sind, aber fand ich super faszinierend.
Und wie kommt das? Also werden die empfohlen oder hören die anderweitig von dir oder wie ist es dann?
Die haben irgendwie übers Netzwerk oder ich gucke auch, dass wir halbwegs im Internet präsent sind, auch mit dem Instagram, das ist jetzt wenig eingeschlafen, aber irgendwie darüber. Oder lesen dann, also die meisten kommen zu mir und sagen, ich habe die Rezension gelesen, ich habe mich da wiedererkannt, ich habe das Gleiche, ich wollte unbedingt zu dir kommen. Ja, und wenn wir Glück haben, dann klappt es auch. Oft klappt es. was ich angehen wollte, ist so ein bisschen, dass man online irgendwie eine Plattform für so Leute erschafft, die nicht mal schnell rüberspazieren kann. Man muss ehrlich sagen, bei den meisten Patienten, eine Behandlung ist nichts, wenn es irgendwas Dramatisches ist, dass die Leute irgendwie daheim was machen können mit mir. In welcher Form auch immer. Das bin ich gerade am Ausloten.
Dass du zu denen fährst oder?
Nee, sondern dass es online ach irgendwas
so, so
gibt.
So ein Kurs oder so eine Anleitung Beispiel, oder?
Ja.
Dass zum Beispiel. Dass jetzt die Massage-Gun nehmen und mal
zum Beispiel Übungen.
Oder genau. Übungen oder
ja.
So ein bisschen Sport oder sowas. Oder
genau, man kann viel selber machen tatsächlich.
Das ist ja. Spannend. Ja klar, ich meine, du kannst dich und deine Hände schwierig skalieren, ne?
Das, so ist es. Deswegen ist es ein spannendes Feld. Ich habe eine Patientin, die ist nicht weit von meiner Praxis. Die kommt ab und zu mal, weil die pendelt so im Ausland. Und die hat jetzt ein Programm von einem Arzt aus den USA. Kostet 2.000, 3.000 Euro oder so im Jahr. Ich hätte nie gedacht, dass sowas funktionieren kann. Und der macht ähnliche Sachen wie ich. Ernährung, Schlaf, bisschen Psyche noch. Ja, ist auch ganz, darf man nicht unterschätzen. Und die versorgt sich jetzt selber, wenn sie... Die ist auf Zypern, weiß nicht, Thailand, pendelt irgendwie. Und wenn sie da ist, kommt sie zu mir und hält sich so über Wasser. Das wäre natürlich perfekt.
Krass. Ja, super. Cool, Lukas. Ich glaube, das war sehr, sehr aufschlussreich.
Vielen Dank.
Vielen lieben Dank für deine Zeit, für das Gespräch, auch für die wertvolle Beratung, die die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt umsonst bekommen.
Ja.
Man findet dich in München.
Genau.
In der Nähe vom Marienplatz, also sehr zentral, hast da deine Praxis.
So und, ist es.
Da wahrscheinlich einfach anrufen, melden, E-Mail schreiben.
Anrufen. Ich habe ein super Team. Mhm. Da gibt es schnelle Termine, wenn sich jemand sagt, er möchte nur zu mir anrufen. Bisschen Wartezeit einplanen meistens. Und hat mir sehr Spaß gemacht. Meine Patienten, denen erzähle ich auch so gerne viel Sachen. Ne? Und jetzt durfte ich hier mal raushauen ohne Ende.
Sehr schön.
Prima.
In diesem Sinne, vielen lieben Dank nochmal.
Danke dir, Sascha.
So, das war jetzt vielleicht eine ungewöhnliche Folge im Kontext von Finance Data People. Aber um Finance Data People langfristig machen zu können, muss es mir gut gehen. Entsprechend gehe ich gern zum Lukas und kümmere mich um meine Gesundheit. Und auch, dass ihr wahrscheinlich euren harten Job dauerhaft machen könnt, tut mit Sicherheit das Thema Ernährung und Bewegung gut. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir mit der Folge einen kleinen Beitrag leisten konnten, euch da die Augen etwas zu öffnen, beziehungsweise das Thema grundsätzlich mal zu reflektieren. Und wenn ihr auch weiterhin spannende Einblicke haben möchtet, ob es jetzt um Gesundheit geht oder dann wieder klassisch M&A, dann schaltet auch unbedingt das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.